Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu unserer März-Ausgabe und dieses Mal am Mikrofon begrüßen Sie Simone Finkenwirth
und Frank Menden. Hallo.
Hallo. Und es geht wie immer los mit einem Gedicht und Simone hat da ein ganz wunderbares Gedicht. Da lesen wir jetzt die letzte Strophe von der wunderbaren Selma Meerbaum-Eisinger.
Und das Gedicht heißt, wie passend, Frühling. Die letzten vier Zeilen lauten Frühling. Die Bäume sind erst ganz kahl und jeder Strauch ist wie ein weicher Schall. Als erste Nachricht von dem neuen Glück und morgen kehren Schwalben auch zurück.
Das kann man, finde ich, jetzt morgens auch schon so schön, ne? Wenn die Vögel zwitschern, wenn man aufwacht. Und ich finde es so schön, wenn man nicht mehr im Dunkeln aus dem Haus muss.
Ja.
Ja, ich liebe das auch.
Großartig. Sehr. Und man friert nicht mehr, wenn man nach draußen geht, ne?
Okay, ja. Ich bin ja eh nicht so verfroren. Also von daher, naja, gut. Okay. Stimme ich jetzt auch mal zu. Aber man kann auf dem Fahrrad zumindest ohne Handschuh fahren.
Eben.
Das ist schon, finde ich, sehr, sehr angenehm. Ein Accessoire, das man nicht vergessen kann, wenn man wieder nach Hause fährt. So, aber beginnt es etwas düster mit einem Roman, der sich so ein bisschen jeglicher Kategorisierung entzieht. Das Unwetter heißt der. Britt Bildøen hat ihn geschrieben und Frank Zuber aus dem Norwegischen übersetzt. Und er spielt im Oktober in den Bergen Norwegens und es regnet die ganze Zeit, es stürmt auch ziemlich. Und trotzdem soll in so einem kleinen, abgeschiedenen, exquisiten kleinen Hotel in den Bergen die goldene Hochzeit der Eltern gefeiert werden. Und die Dorte ist eine der Töchter der Familie, die hat alles geplant, organisiert. Und man hätte natürlich auch zu Hause bleiben können im Hotel, ein bisschen gemütlicher, klar. Aber irgendwie hat sie gedacht, das ist was ganz Besonderes für die Eltern. Und was jetzt folgt, ist eigentlich so das klassische Thriller-Setting, weil eine Gerölllawine macht die Straße unpassierbar. Die Familie ist dann quasi für sich, da außer Dorte gehört noch ihr Zwillingsbruder Karl dazu, ihre Schwester Annette und ihr Mann Jan Inge und natürlich die Eltern. Und da ist auch noch der Wirt Ole, der sie bekocht. Und dann gesellen sich plötzlich auch noch zwei fremde Männer dazu, die auf der Jagd waren dort. Und man denkt jetzt schon, okay, ne, Familie, klein, ne, alle sind auf engstem Raum zusammengefercht, zwei fremde Männer mit Gewehren, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es kommt dann wirklich ganz anders, als man denkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Verlag irgendwie nicht genau wusste, was es mit diesem Buch machen sollte, weil es ist eigentlich kein Thriller, es ist aber auch kein normaler Roman. Ich finde, es ist so ein Buch, das wirkt, das hätten sich Thomas Winterberg und Klutscher Breul zusammengetan und das Drehbuch für einen zukünftigen Film geschrieben. Also ich fand das wahnsinnig beklemmend tatsächlich auch. Es hat auch ein bisschen Witz, aber es ist irgendwie unglaublich zwingend geschrieben. Also die Handlung, die treibt so richtig voran, obwohl es ein ganz, ganz ruhiges Buch ist. Und am Ende ist man echt so, huh. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das aufgenommen wird, das Buch, aber ich wollte es unbedingt empfehlen, weil es mal anders ist.
Das ist ja toll. Also es ist kein Krimi, sagst du, kein Thriller, aber schon sehr spannend erzählt und
absolut,
schon für Leute, die was Spannendes suchen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich extrem spannend auch, obwohl es, wie gesagt, kein Krimi ist. Und es hat eine ganz, also diese Atmosphäre ist so, es wird richtig,
sieht toll
lesen
aus.
Sie selber. Ist auch gar nicht so dick irgendwie, ist bei BTB erschienen. Es kostet 17 Euro und es hat nur, jetzt muss ich gerade mal ganz schnell schauen, wie viele Seiten es hat. Moment, gleich habe ich es. 234 Seiten. Das finde ich, hat man relativ schnell durchgelesen.
An einem Sonntag hat man das durch.
Aber sowas
gesuchtet.
Von.
Ja, schön. Meins dauert dann schon ein bisschen länger.
Oh ja, ich sehe schon, es ist deutlich dicker.
Chris Kraus und die Sonne und die Mond. Und als ich zunächst den Titel sah, dachte ich, oh je, da hat der Biologen des Verlager war einen ordentlichen Fehler fabriziert. Aber nachdem ich dann das Buch aufgeschlagen hatte und die ersten Zeilen las, wusste ich, nee, das ist alles richtig. Denn hinter die Sonne und die Mond stecken zwei Frauen. Einmal ist Sonja, die wurde von ihrem Vater immer Sonne genannt. Und Jana von Mond heißt tatsächlich von Mond. Und hat den Spitznamen Die Mond, die ist nämlich eine sehr bekannte Comedian.
Ah, okay.
Und fällt jetzt bei Sonne in ihr alternatives Bestattungsinstitut. Das hat sie in Berlin in der ehemaligen Bäckerei. Deswegen heißt es gerne auch mal die alte, also Totenbäckerei. Und ist aber der Sommernachtstraum. Und als die Mond dort jetzt reinfällt, ist Sonja oder die Sonne sehr erschrocken. Und sie will sie eigentlich so schnell wie möglich loswerden, denn die beiden Frauen waren früher mal sehr eng befreundet. Mhm. Und man ahnt schon, da ist irgendetwas vorgefallen, aber Sonja bleibt dann doch standhaft, auch weil ihr Mitarbeiter Samuel, auch eine sehr spezielle Figur, sagt, nun hilf doch dieser Frau, denn sie ist wirklich verzweifelt. A, hat sie gerade richtig extreme Migräne und muss sie erstmal übergeben. B, ist sie wirklich verzweifelt, weil ihr Mann, von dem sie getrennt lebt, ist mit seiner Geliebten in Italien in einem Auto, das eigentlich keine Unfälle macht, ums Leben gekommen. Mhm. Und nun müssen die beiden Leichen nach Deutschland gebracht werden. Und es geht natürlich auch um das Thema der Bestattung. Und alles nicht so easy, wie es eigentlich sein sollte. Und was passiert dann? Das ist die Geschichte. Was der Autor eben sehr, sehr gut kann, ist, er ist ja auch, du kennst ihn ja, Filmemacher.
Genau, und Schattentanz, genau.
Genau.
Scherbentanz, ne, war's.
4 Minuten, wurde auch ausgezeichnet und er kann einfach super plotten. Also er wechselt auch die Perspektiven. Mal sind wir bei Sonja, die übrigens mit ihrem wirklich ganz liebreizenden Sohn, Niki, ist ein Junge, der ist an der Bluterkrankheit erkrankt und hat dadurch natürlich Einschränkungen, aber schon auch so eine wirklich weise Seele, der in Mond irgendetwas sieht und die beiden freuen sich auch an. Also es ist auch so eine tolle zwischenmenschliche Beziehung, aber natürlich brodelt es die ganze Zeit. Einfach auch, weil die Frauen tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Mhm. Sonja ist eher,
Titel auch schon, ne?
Eher sehr ruhig, schön, ja. Ne? Und Jana ist wirklich wie so ein Paradiesvogel. Mhm. Und was dieses Buch aber auch so besonders macht, sind, wie gesagt, die Figuren, auch die Nebenfiguren und auch diese Klugheit, die ich daran finde. Denn der Autor hat dieses Buch angefangen zu schreiben, als sein Lebensmensch, seine Frau, krank war und die ist leider verstorben.
Ach Gott.
Ja. Aber das Thema, auch wenn es natürlich um Beerdigung und Tote geht, ist tatsächlich ganz, ganz, ja, herzenswarm und leuchtend erzählt. Und dieses Buch hat mich total glücklich gemacht. Es ist wirklich eine schöne Geschichte. Also kann man sich auch als guten Film vorstellen. Mhm. Aber er hat von sich aus gesagt, da sind ja erstmal keine Filmrechte oder irgendwie Film geplant. Mhm. Und vielleicht irgendwann eine ähnliche Geschichte. Ich würde es mir wünschen. Eine schöne Freundschafts-, Liebes-, Lebensgeschichte. Mhm. Ja.
Wunderbar. Mhm. Was mache ich denn?
Was machst
jetzt?
Du denn?
Ich mache jetzt das Kate Chambers. Heimliche
Ach, wie
Zeile
toll.
Mache ich.
Ja, groß. Eine altbekannte
und scheue Wesen haben wir sehr geliebt. Und dieses Buch beginnt mit folgenden Sätzen. Die Lebensphilosophie meiner Eltern lautete immer, nicht zu hoch zielen. Den Kopf immer schön unten halten. Keine Umstände machen. In ihren Augen war es das schlimmste Verbrechen, wenn sich jemand zu hoch aufschwang. Christopher Finders, 45 Jahre alt, ist nach dem Tod der Eltern, verbleibt ihm nur noch eigentlich sein Elternhaus, in dem sein Bruder Gerald haust, also der haust da auch wirklich, man kann das gar nicht wohnen nennen, und dieser Gerald ist auch ein sehr merkwürdiger Charakter, offensichtlich mit einer neurologischen Störung versehen, aber trotzdem irgendwie liebenswert und gleichzeitig nervend, man kann es gar nicht anders sagen, und außer diesem Bruder hat Christopher eigentlich nur noch seine Ex-Frau Carol, auch eine sehr direkte, ungewöhnliche Person, mit der er sich ab und an immer trifft. Und mittlerweile verstehen sie sich deutlich besser als während ihrer Ehe. Und er selber hat ein kleines Häuschen in Yorkshire, nennt er sein eigen. Auch das ist ein bisschen baufällig, aber irgendwie ist es charmant. Und gerade hat er auch noch seinen Job verloren als Finanzbeamter. Und eigentlich sah sein Leben einmal ganz, ganz anders aus. Er wollte unbedingt Schriftsteller werden. Man kann sich vorstellen, dass die Eltern bei dieser Lebensphilosophie, die sie hatten, nicht so begeistert davon waren. Aber dann hat er den berühmten Lektor Owen Goddard kennengelernt. Und der hat ihn so sehr gefördert. Und der Roman wurde auch tatsächlich veröffentlicht. Aber dann ist er tatsächlich damals zu hoch geflogen. Oder hat ihm das Leben nur einen seiner vielen Streiche gespielt, ihm alles versprochen und dann wieder alles genommen? Ich verrate nicht, was da passiert ist, aber es passiert noch etwas, denn ihm begegnet jemand. Und diese Begegnung eröffnet eine Chance, dem Leben vielleicht doch noch einmal so eine entscheidende Wendung zu geben in eine völlig andere Richtung. Wiebke Kuhn hat dieses Buch übersetzt und ich mag den Stil von Claire Chambers einfach total gerne. Die schreibt irgendwie sehr, sehr ruhig, hat immer einen leisen Humor dabei. Mhm. Charaktere sind ganz genau gezeichnet und es ist so ein Roman über verpasste Chancen, aber auch über Hoffnung und über Liebe und es ist einfach so wunderbar unaufgeregt erzählt und dabei trotzdem fesselnd. Also mich hat es wirklich einen Tag auf dem Sofa völlig beglückt, muss ich sagen. Und das Cover ist wieder ähnlich wie Scheue Wesen. Auch wieder ein Vogel ist abgebildet. Und also wenn Sie einfach Lust haben auf wirklich einen richtig schönen Roman, der sich wirklich Zeit nimmt für die Figuren entwickeln, aber nie langweilig wird und so ein bisschen in der Literaturbranche spielt, der ist hier wirklich genau richtig. Also ein wirklich tolles Buch, finde ich.
Oh, da freue ich mich drauf. Ich habe mir alle beiden Vorgänge auch gelesen. Und ja, sie erzeugt immer so eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja,
ne?
So ruhig, aber doch irgendwie total fesselnd. Also irgendwie so mitten aus dem Leben, ohne so Schnickschnack irgendwie groß, ohne so modisches Pflänzchen, sage ich dann immer. Ja, auch ganz tolles Buch.
Wieder wunderschönes Cover, lieber Eisel Verlag.
Aber du hast aber auch ein schönes Cover jetzt.
Oh ja, das ist auch, das. Ich habe mich, glaube ich, zuerst in das Cover verliebt. Und dann in das Buch. Zugwind heißt es, ist von Irina Fingerova, ist eine ukrainische Schriftstellerin, Ärztin, lebt schon, ich glaube, jetzt seit 10 Jahren in Deutschland. Und dieses Buch kommt zur richtigen Zeit. Denn gerade in der vergangenen Woche hat sich ja der Ukraine-Krieg zum 4. Mal gejährt. Das ist irgendwie kein schönes Datum. Und am 24.02.2022 befällt unsere Erzählerin in diesem Roman, die Mira, ein Zugwind. Ein Zugwind, der sie irgendwie nicht loslässt. Und sie versucht unterschiedlichste Dinge, aber der Zugwind bleibt. Und während man dieses Buch liest, erahnt man natürlich, was es mit diesem Zugwind auf sich hat. Man folgt einer jungen Frau, also anfangs ist sie 28. Sie ist mit ihrem Mann und ihrer Familie vor 10 Jahren aus der Ukraine, aus Odessa, nach Deutschland gekommen, in einen Ort Endpunkt, nennt sie den, und arbeitet zunächst dort in einem Krankenhaus, merkt aber, dass sie da nicht so glücklich ist und beginnt dann in einer Arztpraxis bei Frau Erde und Frau Meer. Man ahnt schon, sehr poetisch. Die Autorin legt die Poesie in die Sprache ihrer Erzählerin, die tatsächlich auch mal Gedichte geschrieben hat und eigentlich auch gerne wieder schreiben möchte, aber sie hat eine Blockade. Sie hat auch eine unglaubliche Sehnsucht und hat Heimweh nach Hause. Und ihr Mann sagt ihr dann eines Tages, du musst da jetzt hin. Und er lässt sie nach Odessa fahren, obwohl da Krieg herrscht. Und die Autorin zeigt uns, was es, ja, wie es ist, in so einem Land mit dem Ausnahmezustand doch zu versuchen, ein normales Leben zu führen, die verlassene Wohnung oder verwaiste Wohnung aufzusuchen. Der Bruder lebt noch da und ihre Großmutter. Und was dieses Buch aber auch so besonders macht, ist, dass die Ärztin, kaum hat sie dort angefangen, in dieser Hausarztpraxis, ist so eine Art, ja, ich will nicht sagen Heilsarmee, aber spricht sich rum, dass jetzt dort eine ukrainische Ärztin eben praktiziert und am übernächsten Tag stehen bis draußen ganz, ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Und sie kommen mit unterschiedlichen Beschwerden zu ihr und die Autorin oder dort auch die Ärztin nimmt jedes auch sehr ernst. Und es zeigt diese innere Zerrissenheit auch aller. Und das macht dieses Buch spürbar. Und gleichzeitig ist dieses Buch aber von einer unglaublichen Leichtigkeit getragen, so ein Charme. Und es macht ganz viel Freude, durch diese Seiten zu lesen, fast tänzelnd. Und es ist aber auch nochmal eine Hommage und ein Fingerzeig nach Osten, um ihnen zu sagen, wir sind an eurer Seite. Na, also es hat mich stark begeistert und
Glaube ich. Ich finde dieses Cover allein schon so ansprechend.
Ja, auf dem Cover, das beschreiben wir mal, da ist eine Frau und der Kopf ist von einer Blume quasi verdeckt. Und diese Blume, das hat auch eine Bedeutung, das löst sich innen drin auf. Mhm. Ich war berührt, als ich an dieser Stelle.
Also, es ist einfach ein wunderschönes Cover. Also allein des Covers muss man das Buch in die Hand nehmen. Also,
gute Arbeit, lieber Rowohlt Verlag. Ja. Ein Teil des Buches ist hat sie auf Deutsch geschrieben. Und ich glaube, der hintere Teil dann übersetzt von Jakob Walowczyk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Ja, Walowczyk.
Ja, also
ich hoffe,
große
ist
Freude.
Nicht böse,
nein,
weil wir es falsch ausgesprochen haben. So, wir kommen jetzt zu einem Buch, was wir zu unserem Must-Read im März gekürt haben, obwohl es auch schon das NDR-Buch des Monats März ist. Wir haben uns einfach dran gehängt, weil wir so von diesem Buch überzeugt sind. Also wir sind, wir könnten uns quasi überschlagen vor Lob. Es ist Nelka von Svenja Leiber und es geht um Nelka, überraschenderweise. Ja. Sie ist auch die Hauptfigur und die wird nämlich als 16-Jährige 1941 aus Lemberg zusammen mit anderen Frauen und Mädchen von Soldaten in den Westen verschleppt. Und sie landet als Zwangsarbeiterin auf einem Gutshof in Norddeutschland. Merten heißt der Mann, der diesen Hof betreibt. Und die Arbeit ist unglaublich schwer, der Gutsherr sehr übergriffig. Doch Nelka, die hat etwas, was sie dem so ein bisschen entgegensetzen kann. Denn ihr Vater hat ihr Wissen über den Obstanbau vermittelt. Und mit ihrer Hilfe gelingt es Merten tatsächlich, Äpfel anzubauen. Und das wird ihn nach dem Krieg zu einem sehr, sehr vermögenden Mann machen. Und eines Tages, und so beginnt auch der Roman, steht Nelka wieder auf Mertens Hof. Und mehr will ich jetzt gar nicht verraten über dieses Buch. Also es ist ja auch in der Presse schon sehr, sehr gelobt worden. Ich glaube, alle, die es gelesen haben, sind auch hin und weg. Und man kann dem einfach nur zustimmen, weil ich finde, es ist natürlich ein Buch, das auf den ersten Blick so eine ganz, ganz einfache Sprache hat. Aber da steckt so viel zwischen den Zeilen auch drin. Und diese Genauigkeit, in der sie in dieser Sprache die Dinge beschreibt, irgendwie finde ich, also die sind schon, finde ich, sehr beeindruckend. Sie schafft, finde ich, unvergessliche Bilder. Unglaublich berührend erzählt sie von den wirklich wie Sklaven gehaltenen ZwangsarbeiterInnen. Und vor allem stellt dieses Buch, finde ich, auch so eine ganz entscheidende Fragen, zum Beispiel nach Gerechtigkeit auch oder auch, wo sind, gehen die Ideologien hin, wenn eigentlich der Krieg, der wegen ihnen ausgebrochen ist, vorbei ist? Sind die dann auch weg? Und ich finde, vor allem zeigt es uns mit einer ganz großen Deutlichkeit, wo wir nie wieder sein sollten, wo wir nie wieder hin sollen und wollen. Und zwar nicht nur als Gesellschaft, sondern auch als Individuum. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig kluger, wichtiger, leiser, berührender Roman, der, glaube ich, wirklich alle, die ihn lesen, in seinen Bann ziehen wird. Also zu Recht groß gefeiert. Und also ich hoffe, dass wir über dieses Buch noch lange, lange reden werden und dieses Buch auch noch viele, viele Preise und Listenplätze ergattern wird.
Ja, hat es ja leider nicht auf die Liste des Leipziger Buchpreises geschafft, hätte
wobei
ich doch gesehen.
Wobei das ja auch eine tolle Liste ist, muss man sagen.
Genau,
also
ja,
auch da können
stimmt.
wir gar nicht meckern, es sind tolle Titel drauf.
Ja. Und es ist ja immer schwierig, du kennst es ja selbst aus deiner Arbeit damals beim Deutschen Buchpreis. Und ja, dieses Buch ist, du hast eigentlich schon alles zusammengefasst und ich finde auch, es gibt dort trotz der Schwere des Themas auch so viele kleine Lichtblicke. Ich
absolut,
denke an die Badeaktion während des Vollmonds. Und man erfährt einfach auch so viel über Äpfel. Ne?
Absolut,
also Apfelsorten.
Ja.
Ich habe da Apfelsorten gelesen, die kannte ich bislang
nicht.
Nee,
ich auch nicht. Das ist echt herrlich. Ja.
Und ich habe tatsächlich in diesem schmalen Büchlein, ich habe es ja gestern angefangen, ich werde es heute leider schon beenden, habe da auch ganz viele Zettelchen drin, weil da wirklich so viele kluge, schöne Sätze drinstehen. Und ja, es ist ein fantastisches Buch. Und es ist, wie du sagst, alle sind begeistert, auch bei uns auf Instagram. Es gibt keiner, der sagt, oder keine, die schreibt, ne?
Ja.
Also toll. Wirklich große, toll. Große Empfehlung von uns, von uns dreien. Anne-Rose Borich ist auch voll des Lobes.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, das wir auch beide gelesen
haben. Ja, und von dem ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen würde. Das ist ja in dem Buchbetrieb immer so ein bisschen, es gibt so Herzensbücher, für die brennt man und man wünscht sich von draußen auch so ein bisschen noch mehr Schubkraft. Deswegen halte ich noch mal Tage des Lichts nach oben von Megan Hunter. Du hast ja seinerzeit ihr anderes Buch auch gelesen.
Oh ja, die Harpy.
Die Harpy, ganz anders.
Völlig anders,
aber
sehr ungewöhnlich, wobei auch hier der Plot ja auch so ein bisschen ungewöhnlich
ist. Ja, finde ich
ne?
auch. Mhm. Also es ist tatsächlich, ich hatte das Buch noch gar nicht angefangen und hatte für mich dann schon die Formulierung, ich bin bezirzt. Judith Schwab hat das aus dem Englischen übersetzt und das Setting ist einfach auch schön. Ne? Also es beginnt, es ist ein Ostersonntag 1938 und wir sind bei einer Künstlerfamilie quasi zu Gast und sitzen in Ivys Kopf. Ivy ist ein junges Mädchen, die noch nicht ganz so recht weiß, was sie werden will. Tänzerin, Malerin, sie ist dann auch unentschlossen. Und während sie noch im Bettchen liegt, hört sie von nebenan ihren Bruder, der irgendwie schief singt. und lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Der andere Bruder malt, die Mutter malt auch und man ist an diesem Sonntag doch schon aufgeregt, weil es hat sich ein Gast angekündigt. Die Frances soll kommen. Frances ist die Freundin von Josef, der schiefsingende Bruder. Und die Tafel ist irgendwann dann schön geschmückt. Alle sitzen da, nur Frances kommt nicht. Sie kommt leider etwas später, aber sie kommt. Und dann passiert aber an dem Nachmittag, ich will es nicht vorwegnehmen, etwas, was das Leben der Familie, auch meins, komplett durcheinander bringt. Es fühlte sich für mich an wie so eine Faust in den Bauch. Und dann gibt's einen Break. Dann gibt's einen Break und wir erleben Ivy als erwachsene Frau oder als jung heranwachsende Frau, die ein Leben lebt, was sie eigentlich gar nicht wollte, denn sie ist verheiratet, hat Kinder, spürt aber immer noch in sich diesen Wunsch, doch was anderes zu machen. Also das eigentlich ist es eine Frau mit zwei Gesichtern. Mhm. Und als sie dann noch Frances wieder sieht und die beiden mehr als nur eine Freundschaft verbindet, wird es nochmal spannend. Die Autorin, finde ich, hat auch eine sehr, sehr ruhige Sprache,
ja.
Eine sehr poetische. Und ich habe für mich... weshalb ich dieses Buch auch so geliebt habe, ist natürlich aber auch ihr, ich weiß nicht, ist das Charme, was damit spielt? Also wirklich diese Erzählweise.
Ja, die hat so eine ganz eigene Art und Weise, sowas auszudrücken und Situationen zu beschreiben.
Ja.
Ich finde, Charme passt da schon.
Ja.
Vielleicht ein bisschen bizarrer Charme auch manchmal. Ja. Das ist manchmal auch gibt's sehr auch etwas merkwürdiges, skurrile und krasse Sachen. Aber
auf jeden Fall.
Irgendwie hat es, ne? Es hat auf jeden Fall irgendwas, also Esprit.
Ja. Das ist das
irgendwie Richtige, hat es sowas, wo man irgendwie kann man nicht davon ab. Wenn einem das gefällt, dann ist man ganz gefangen davon, finde ich.
Und ich habe darin auch eine unglaubliche Zärtlichkeit
absolut,
gefunden.
Absolut, ja, auch den Figuren gegenüber.
Ja,
ne?
Fantastisch. Also es ist eine wundervolle Geschichte, aber auch so eine Hommage an die Urkraft der Weiblichkeit.
Mhm.
Und was sie auch macht, wir erleben ja nur 6 Tage. Und da erzählt sie 80 Jahre eines Frauenlebens. Mhm. Also sehr beeindruckend.
Absolut beeindruckend, ja.
Und wenn Herr Menn und ich mal einer Meinung sind,
das
dann
ist, stimmt. Das ist
soll schon was heißen.
Der Fall. Das soll schon was heißen, aber das merken Sie sich jetzt mal.
Also gucken Sie bitte, bitte unbedingt nochmal in die Tafel des Lichts rein. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. So, damit sind wir auch schon am Ende.
Allerdings, und jetzt würden wir Ihnen gern noch kurz sagen, wann der nächste Podcast war. Du bist schon mit
ich
dem Kalender bewaffnet, sehr
der
gut.
Der 5. April.
Der 5. April wird es. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten. Und dann sind wir mal gespannt. Wir wissen es auch noch nicht, wer dann Sie am Mikrofon begrüßen wird und welche Bücher wir Ihnen dann empfehlen. Aber natürlich wissen Sie, im Laden haben wir noch viel, viel mehr Herzensbücher.
Ja, unsere Eingangspyramide ist gerade prall gefüllt mit ganz, ganz wundervollen Büchern. Und lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns auf Sie und auf euch. Und
vor den Türen stehen schon wieder unsere Stühle. Sie können draußen Ihren Kaffee trinken, einen Bücherstapel mitnehmen und in Ruhe aussuchen, was dann mit nach Hause darf.
Prima.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.